Ihr Lieben, wie ihr alle wisst, hat uns der Herr mit 5 Sinnen ausgestattet. Dem Tastsinn, dem Geruchssinn, dem Geschmackssinn, dem Hörsinn und dem Sehsinn. Wir hatten letzten Sonntag in der Predigt schon die Leitgedanken anhand des Geschmackssinns etwas näher gebracht bekommen. Aber ich denke, es ist uns allen klar, das ist nicht der Sinn, mit dem wir die meiste Sinneswahrnehmung haben. Forscher haben herausgefunden, dass das Allermeiste, was wir wahrnehmen, womit wir Dinge in dieser Welt überhaupt irgendwie registrieren, der Sehsinn ist, die Dinge, die wir sehen. Ungefähr 83% der Dinge, die wir wahrnehmen, nehmen wir über unseren Sehsinn wahr. Und doch ist auch das nicht der Sinn, den Gott in allererster Linie gebraucht, um sich uns mitzuteilen. Gott spricht. Gott spricht. Und wenn wir Gott begegnen wollen, sind wir auf der anderen Seite dazu aufgefordert, zu hören. Gott spricht, er redet und wir sind dazu aufgefordert, zu hören. Gott spricht und wir hören ihn reden. Das ist eigentlich ein ganz entscheidendes, zentrales Thema auch im Hebräerbrief, den wir miteinander betrachten. Er fängt gleich am Anfang so an, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt und so weiter. Und wir haben das gehört im 4. Kapitel, ich lese ab Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gott spricht. Und Gott spricht auch heute noch zu uns. Und er hat ein für alle Mal geredet in seinem Wort, der Heiligen Schrift, in seinem Sohn Jesus Christus. Gott spricht heute nicht mehr unmittelbar zu uns in Stimmen, die wir irgendwo aus dem Himmel reden hören, sondern er redet durch sein Wort, die Heilige Schrift, indem er sich ein für alle Mal geoffenbart hat. Und wenn wir so dieses Wort Gottes, die Heilige Schrift lesen, dann stoßen wir auch immer wieder auf Stellen, auf Aufforderungen Gottes, dass wir hören sollen, was er zu sagen hat. Die frommen Juden, sie beten bis heute zweimal täglich das Schema Israel, das heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre Israel. Sie erinnern sich immer wieder daran, wir müssen hören, was Gott uns sagt. Wir müssen hören, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und auch im Neuen Testament haben wir vielfach diese Aufforderung, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Es gibt mehr als eine Stelle, wo wir dazu aufgefordert werden. Und dann kommt es tragischerweise immer wieder dazu, dass Gläubige im Laufe ihres Lebens zunehmend schwerhörig werden. Und genau an solche Leute wendet sich der Abschnitt, den wir uns heute im 5. Kapitel des Hebräerbriefs ansehen werden. Wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber wahrscheinlich ist dieser Brief an Gläubige geschrieben, die schon einige Zeit gläubig waren. Vielleicht 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre. Und sie waren dann wahrscheinlich viele von ihnen auch 40, 50 Jahre, vielleicht 70, 80 Jahre alt und reif und satt im Glauben. Es waren keine jungen, frisch bekehrten Leute, sondern Leute, die schon lange dem Herrn nachgefolgt sind, lange Teil der Gemeinde Jesu waren. Aber sie sind mit der Zeit träge geworden. Schwerhörig, geistlich schwerhörig. Und hört, was der Herr uns zu sagen hat hier im 5. Kapitel des Hebräerbriefs ab Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und diese geistliche Schwerhörigkeit, von der hier die Rede ist, nun, das ist nicht etwas, womit man sich einfach mal abfinden muss. Ältere Leute werden natürlicherweise irgendwann mal vielleicht ein bisschen schwerhöriger, das Gehör lässt etwas nach, aber hier in geistlicher Hinsicht ist es nichts, womit wir uns zufrieden geben dürfen. Es ist schon gar kein Zustand, mit dem wir sagen können, ja, so ist es eben. Im Gegenteil, hier ist geistliche Erweckung dringend nötig. Und den Grund dafür finden wir hier in diesen mahnenden Versen. Ich will es knapp machen und knapp zusammenfassen, worum es hier geht. Wer Ohren hat, der höre. Hörfaule verkümmern. Hörende wachsen. Zwei einfache Punkte, die wir uns hoffentlich merken können. Wer Ohren hat, der höre. Hörfaule verkümmern. Nun, der Schreiber dieses Briefs hat uns in den ersten Kapiteln gezeigt, im ersten Kapitel, wer Jesus Christus ist, dass Jesus Christus wahrer Gott ist, im zweiten Kapitel, dass er wahrer Mensch ist. Er hat gezeigt, wie Mose nur ein alttestamentlicher Schatten ist, dem Christus weit überlegen ist, im dritten Kapitel, und wie er, dieser vollkommene hohe Priester, uns den Weg aufgetan hat in die himmlische Herrlichkeit beim Vater, Kapitel 4 und bis Kapitel 10 in Vers 5. Und bevor er nun von Kapitel 7 bis 8 dann wieder weitermacht, darüber zu reden, dass Christus dieser vollkommene hohe Priester ist, dass er einen neuen Bund eingesetzt hat, macht er hier eine Pause. Hier von Kapitel 5, Vers 11 bis zum Ende von Kapitel 6. Und er wendet sich an die Leser. Er wendet sich an die Leser seines Briefes. Und er ermahnt sie mit ernsten Worten. Es ist interessant zu lesen, was manche Ausleger sagen. Manche Ausleger sagen, naja, dieses sechste Kapitel und hier diesen Abschnitt in Kapitel 5 könnte man eigentlich auch weglassen, damit würde der Brief fast nichts verlieren von dem, was hier an Theologie weitergetragen wird. Und andere sagen, und ich denke, sie haben recht, das ist der Grund, warum dieser Brief überhaupt geschrieben wurde. Er möchte diese Leute wachrütteln. Er spricht sie an und mahnt sie hier mit diesem etwas längeren Abschnitt von Kapitel 5, Vers 11 bis zum Ende von Kapitel 6. Er mahnt sie mit deutlichen Worten. Wir haben euch viel zu sagen und es lässt sich nur schwer darlegen, weil ihr am Hören träge geworden seid. Ihr seid hörfaul geworden. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Ein kleines Kind, Baby. Wir wissen eben leider nicht ganz genau, wer die Leute waren, die hier angesprochen wurden, aber wir müssen es uns dann indirekt eben ableiten. Manche Ausleger nehmen hier ganz unterschiedliche Dinge an. Im Grunde ist das vielleicht die schwerste Frage an diesem Text und die wichtigste. Von wem redet ihr hier überhaupt? Und wenn ihr Bibelkommentare oder Auslegungen lest, werdet ihr hier ganz unterschiedliche Antworten finden. Sehr viele vermuten, dass hier Gläubige angesprochen sind, die im Glauben einfach nie gewachsen sind. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen, aber auch nach vielen Jahren haben sie nicht viel dazugelernt. Sie sind immer noch geistlich gesprochen Babys geblieben. Zwar gläubig, aber nie wirklich vorangekommen. Ich denke, diese Deutung, die vielleicht die weitest verbreitete ist, ist aber nicht ganz plausibel. Denn alles, was in diesem Brief bisher hergeschrieben wurde, von Kapitel 1 bis Kapitel 5 und auch was später kommt, das ist nun wirklich nicht das, was wir geistliche Milch nennen können. Es ist feste Speise. Es sind sehr hohe, tiefe Gedanken und Auslegungen von Gottes alttestamentlichem Wort. Und er scheint hier eigentlich an andere Leute sich zu wenden. An Leute, die tatsächlich lange Jahre gläubig sind, aber die eben eigentlich schon viel Erkenntnis dazu gewonnen haben, eigentlich auch das schon verstehen können, was er ihnen sagt, und sie viel verstanden haben, aber die ein anderes Problem haben. Die müde geworden sind, die faul geworden sind, die nicht mehr diesen brennenden Eifer für den Herrn haben, den sie vor Jahren hatten, als sie zum Glauben gekommen waren. Die hier irgendwie so, naja, so schläfrig geworden sind und irgendwie nicht mehr so richtig vorwärts kommen. Und sie haben nicht mehr dieses unersättliche Verlangen, im Glauben zu wachsen, diesen geistlichen Hunger, den sie hatten, als sie zum Glauben gekommen waren. Sie sind im Hören träge geworden, heißt es hier, oder faul. Wir haben noch viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Und da gibt es doch noch so viel. Da gibt es noch so viel, was gesagt und gelehrt werden müsste. Und er hatte gerade so angesetzt, über Melchisedek zu lehren und dieses hohe priesterliche Amt, das Jesus ausfüllt, in einer anderen Ordnung, als es in der aaronitisch-levitischen Ordnung gewesen war. Aber das sind Lehren, für die muss man sich mal Zeit nehmen. Muss sich auch anstrengen, darüber nachzudenken und Gottes Wort zu ergründen, wie er es geoffenbart hat im Alten Testament. Das erfordert Zeit, das erfordert Mühe, das erfordert Anstrengen, das erfordert Zuhören. Aber wisst ihr was? Ihr seid träge geworden im Hören. Ihr seid hörfaul geworden, ihr seid schwerhörig geworden. Und es liegt nicht nur an dem, der euch Gottes Wort verkündigt. Matthew Henry bringt das auf den Punkt, die Dinge an sich mögen schwierig sein. Wenn wir Gottes Wort lesen, es gibt vieles, was sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Und es mag auch eine Schwäche bei den Verkündigern des Evangeliums geben, dass sie nicht klar genug über diese Dinge reden. Aber grundsätzlich liegt der Fehler bei den Hörern. Und das wirft er ihnen hier vor, ihr seid hörfaul geworden. Das hat Folgen. Das hat gewaltige Folgen. Denn wer hörfaul ist, der wächst nicht weiter, er verkümmert. Das ist wie eine Pflanze, die sehr schön angewachsen ist, die lange Zeit gut gewachsen ist, die am Licht stand, die regelmäßig gewässert wurde, die gediehen ist und schön aussieht. Aber vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wer bei euch vielleicht mal im Sommer 2-3 Wochen im Urlaub war und dann hat sich keiner um diese Pflanze gekümmert. Und er kommt nach Hause und stellt fest, oh, war so schön, aber völlig verdörrt, vertrocknet, verkümmert. Vielleicht wächst da noch irgendwie ein bisschen was, aber es ist vieles, was man nicht mehr als schön ansehen kann. Und so welk ist vieles, was dann einst gelebt hat, voll Leben war, völlig verdorrt. Aber ich glaube, wir kennen genug Beispiele auch aus unserem eigenen Leben, wo wir ganz Ähnliches erfahren haben, nicht nur in geistlicher Hinsicht. Da gibt es doch so viele Dinge, die haben wir alle schon mal gelernt. Und ehrlich gesagt, wir haben sie wieder vergessen. Diejenigen von uns, die Kinder haben, die schon ein bisschen älter sind, die haben manchmal dieses Glückserlebnis und gucken denen mal so ein bisschen über die Schulter oder sehen in ihre Schulbücher und denken sich, oh ja, das hatte ich schon mal gelernt. Und dann, oh, ich frage mich nicht mehr so genau, wie das genau so zu verstehen war. Ja, nimm dir mal so ein Mathematikbuch aus der 10., 11., 12. Klasse. Ja, da waren wir vielleicht mal dabei, aber ich kann das nicht mehr erklären, es tut mir leid. Es ist vergessen. Und man guckt so staunend auf seine Kinder, die das dann auf einmal alles so, naja, aus dem Ärmel heraus vielleicht beherrschen. Ja, und man denkt sich, oh ja, das konnte ich auch mal. Heute weiß ich nicht mehr, wie das so geht. Ich hatte vor einigen Wochen ein ganz interessantes Erlebnis mit einer Kollegin in Portugal, eine Englischlehrerin, die hat sehr interessanten, sehr guten Englischunterricht gemacht bis in die Oberstufe und hatte das studiert, war eben auch, wie gesagt, eine ausgebildete Englischlehrerin, konnte das sehr gut und sie war nicht nur Englischlehrerin, sie war auch Deutschlehrerin, wie sie uns erzählt hat, aber irgendwie hat sie jahrelang keinen Deutschunterricht mehr gegeben. Und irgendwie hat sie auch nie sich die Mühe gemacht, weiter dran zu bleiben. Sie hat das studiert. Sie war ausgebildete Deutschlehrerin. Aber sie hat es jahrelang, eigentlich schon jahrzehntelang, nicht mehr genutzt. Und sie hat es nicht mehr fertiggebracht, mit uns auf Deutsch zu reden. Sie hat es völlig vergessen. Sie konnte das nicht mehr. Wahrscheinlich wäre es ihr relativ leicht gefallen, mit etwas Mühe sich das wieder aufzufrischen. Weil was man schon mal gelernt hat, lernt man vielleicht wieder leichter. Aber es war einfach weg. Und ganz ähnliche Erfahrungen haben diese Leute gemacht, die hier diesen Brief empfangen haben. Sie waren viele Jahre gläubig. Und eigentlich wussten sie auch ganz schön viel und hatten schon so viel gelernt, so viel gehört, so viel aus Gottes Wort gelehrt bekommen. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, Vers 12, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe und Aussprüche Gottes sind. Ihr Lieben, ihr seid schon so lange gläubig. Ihr habt so viel gelernt, so viel gehört, ihr konntet mal schon mal so viel. Das alles wieder vergessen? Ihr wart faul, seid träge geworden. Ihr habt geistlich keinen Fortschritt gemacht, sondern Rückschritt. Ihr seid verwelkt, nicht gewachsen, ihr seid geschrumpft, verdorrt. Ihr seid nicht gereift, geistlich noch mehr erwachsen geworden, sondern ihr seid wieder zu kleinen Babys geworden, denen man die Flasche füttern muss. Ihr seid solche geworden, Vers 12, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Es gibt ein Prinzip, das besagt, dass es im geistlichen Leben keinen Stillstand geben darf. Wenn es kein Wachstum gibt, verkümmert die betreffende Person. Natürlich gibt es eine Zeit, in der es angebracht ist, ein kleines Kind zu sein. Die neugeborenen Säuglinge brauchen die Milch ihrer Mutter, um gesund heranwachsen zu können. Das gilt auch für geistlich Junggläubige, für wiedergeborene Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Paulus erinnert die Korinther daran, im Kapitel 3 im ersten Korintherbrief: Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht vertragen. Das ist gut, das ist richtig. Am Anfang, dort, wo ihr zum Glauben gekommen seid, da könnt ihr noch nicht mehr wissen und noch nicht mehr können, verstehen können. Da braucht ihr das. Aber nach einiger Zeit ist es eben nicht mehr altersgemäß. Die Kinder brauchen dann mehr als Milch, um gesund heranwachsen zu können. Und richtig peinlich wird es dann, wenn Leute, die längst von ihrem Alter her erwachsen sein müssten, auf einmal wieder zur Babyflasche greifen, weil sie zum Kauen und Verdauen viel zu faul sind, sich nicht die Mühe machen wollen. Im Reich Gottes gibt es keinen Stillstand. In der Nachfolge Jesu gibt es kein Stehenbleiben. Wer nicht vorangeht, fällt unweigerlich zurück. Wie dramatisch wirkt sich das im Leben dieser Briefempfänger aus? Vers 12 bis 14. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Statt dass ihr euch jetzt dafür einsetzt, anderen das Evangelium zu bringen, um sie im Glauben zu unterweisen, müsst ihr selbst noch einmal einen Alphabetisierungskurs machen, alles von Neuem lernen. Ihr müsst nochmal ganz von vorne anfangen. Und statt dass ihr andere lehrt, seid ihr wie kleine Babys, die noch nicht mal richtig reden können. Richtiger Rede unkundig sind hier in Vers 14. Ihr könnt nicht verstehen, was Erwachsene reden. Ich denke, so ist diese Redewendung hier, die sehr schwer zu deuten ist. Und manche Bibelübersetzungen tun das auch anders, aber wahrscheinlich hier im Zusammenhang ganz gut zu verstehen. Ihr seid wie kleine Kinder. Ihr könnt noch nicht mitreden, was die Erwachsenen reden. Ihr versteht das nicht. Und ihr habt überhaupt nicht die sprachliche Fähigkeit, das zu tun. Ihr seid hörfaul. Ihr seid unfähig, als Lehrer zu reden. Und ihr seid völlig verkümmert. Am besten müsstet ihr nochmal ganz, ganz von vorne anfangen, weil ihr schon wieder so viel vergessen habt, so viel verlernt habt, was ihr alles eigentlich schon im Laufe der Jahre gehört habt. Es gibt keinen Zweifel. Hörfaule verkümmern. Aber als Zweites, Hörende wachsen. Dieses harte Urteil ist nicht unumkehrbar. Und diese strenge Zurechtweisung soll die Hörer anspornen, umzukehren, Buße zu tun und an ihrer Situation etwas zu ändern. Sich nicht einfach damit zufrieden zu geben und zu sagen, naja, so ist es halt eben jetzt. Jetzt sind wir halt eben alt, jetzt hören wir nicht mehr so gut und jetzt alles hinüber. Nein, das sollte nicht so sein. Was macht ihr, wenn eure Ohren dreckig sind? Ich hoffe zumindest, ihr nehmt Wattestäbchen und putzt sie. Und ihr hört wieder besser. Ja? Und was wir so im normalen Leben tun, die Ohren reinigen, damit wir wieder gut hören, das können wir bildlich gesprochen auch hier brauchen. Hörfaule brauchen entsprechend eine geistliche Reinigung, um wieder gut zu hören. Und unser Schreiber spricht seine Hörer an. Er rüttelt sie wach. Wie peinlich benehmt ihr euch. Ihr verhaltet euch wie kleine Babys, nicht wie reife Christen. Denkt mal nach, wo ihr eigentlich sein solltet. Überlegt mal, ihr solltet längst erwachsen sein. Ihr solltet längst Lehrer sein für andere. Ihr solltet andere im Glauben unterweisen. Und wir müssen euch die Flasche füttern. Ist das nicht peinlich? Überlegt mal, was ihr erreicht haben könntet. Wie weit und wie reif ihr im Glauben sein könntet. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe Gottes sind. Und dann Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und auch des Bösen. Ihr seid schon so lange gläubig, dass ihr längst Lehrer sein solltet. Wie? Brauchen nicht Lehrer in der Gemeinde, Pastoren, eine besondere theologische Ausbildung? So vielleicht in der Bibelschule, im theologischen Seminar, vielleicht an der Fakultät? Ich glaube, dass das ganz hilfreich sein kann. Und eine hilfreiche Ergänzung. Nathanael und ich können da aus unserer eigenen Erfahrung das zumindest stückweise bestätigen. Ja, es ist nicht etwas, was grundsätzlich, will ich jetzt nicht völlig verurteilen, aber guckt mal, was hier steht. Ihr solltet Lehrer sein. Und es ist ganz offensichtlich keine biblische Voraussetzung, dass man damit ein theologisches Studium hinter sich gebracht hat. Der von Gott vorgesehene Ort für die Ausbildung seiner Diener ist die Gemeinde Gottes. Und wo fand denn die Ausbildung der ersten Lehrer, der ersten Pastoren der Gemeinde statt? In den Gemeinden. In den Gemeinden selbst. Und das sollte auch heute noch in allererster Linie der Ort sein, an dem die theologische Ausbildung stattfinden muss. Vielleicht ergänzt durch manche Kurse oder Dinge, die man an anderen Orten vielleicht intensiver nochmal lernen kann. Aber die Gemeinde selbst ist der Ort, an dem Gott die Männer heranreifen lässt, die seiner Gemeinde dienen sollen. Hört mal, was John Gill sagt, einer der Vorgänger Spurgeons am Tabernakel in London, einer der großen baptistischen Pastoren des 17. Jahrhunderts. Er sagt, die Gemeinden Christi sind die passenden theologischen Seminare für die Diener des Evangeliums Christi. Und John Owen, vielleicht einer der größten englischen Theologen der letzten 500 Jahre, er stimmt ihm voll zu. Er sagt, damals war jede Gemeinde ein theologisches Seminar, wo die Versorgung und Vorbereitung stattfand. Nicht nur dafür, dass das Evangelium auch künftig weitergepredigt werden würde, sondern auch für die Berufung und Sammlung und Belehrung neuer Gemeinden, also Mission. Gemeinden sind die Schulen Christi, wo Jünger unterrichtet werden, bis sie vollkommen sind, jeder nach dem ihm zugeteilten Maß und seinem Nutzen für den ganzen Leib. Ihr solltet so lange in der Gemeinde Gottes gewesen sein und so lange unterwiesen worden sein und so lange gelernt haben von denen, die euch unterweisen, dass ihr selbst Lehrer sein solltet. Wenn ihr als aktiv Hörende am Leben der Gemeinde teilnehmt, dann werdet ihr wachsen. Jeder nach seinem Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Und diejenigen, die er dazu berufen hat, so in der Gemeinde als Lehrer, als Pastoren zu dienen, sollen auch das in der Gemeinde erfahren. Und auf jeden Fall sollte jeder Gläubige, der aktiv hört, im Lauf der Zeit wachsen, reifen und zunehmend erwachsen werden. Das ist das Ziel für jeden in der Gemeinde. Vers 14, die feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und das sollte jeder erfahren. Jedes Gemeindeglied erfahren, dass er im Lauf der Zeit Erwachsenenkost, feste Speise, wie es hier heißt, zu sich nehmen kann. Das braucht Zeit, aber diese Zeit der Reife, diese Reife sollte jeder erlangen. Jeder sollte zunehmend fähig sein zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Das ist eigentlich nur eine alttestamentliche Redeweise, wie er sollte erwachsen werden. Vom Kind zum Erwachsenen. Kinder, heißt es dort, die können das noch nicht so unterscheiden, was gut und böse ist, aber die Erwachsenen erlangen diese Fähigkeit. Jeder sollte erwachsen werden. Jeder sollte reifen. Jeder von uns. Gott spricht in der Gemeinde durch sein ein für alle Mal offenbartes Wort der Heiligen Schrift. Gott spricht durch sein Wort. Gott spricht durch die Lesung seines Wortes. Das ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Gottesdienst. Das hatten wir heute Morgen. Das ist nicht nur Beiwerk. Wir lesen Gottes Wort, was Gott seiner Gemeinde zu sagen hatte oder zu sagen hat. Heute war es 1. Mose 20. Nächste Woche 1. Mose 21. Heute Nachmittag lesen wir an einer anderen Stelle weiter. Wir lesen Gottes Wort fortlaufend als Gemeinde. Es ist Gottes Wort an uns. Und Gott spricht durch eine schriftgemäße Verkündigung seines Wortes in der Predigt oder in Lehrstunden. Und hier teilt er uns sein Himmelsbrot aus, das wir als Gläubige, als Teil der Gemeinde brauchen, um geistlich zu wachsen. Aber dazu müssen wir hören, dass wir erwachsen werden. Und dazu müssen wir hören, dass wir auch erwachsen bleiben, wenn wir jahrelang gläubig sind. Können ich sagen, ich bin da und das war's dann. Wir müssen ständig hören, hören, hören und dürfen nicht faul werden im Hören. Hörende wachsen. Und ich glaube, wenn wir uns diese paar Verse so vornehmen, dann kann man sehr gut sehen. Diese Mahnung, wer Ohren hat, der höre. Hörfaule verkümmern, Hörende wachsen. Aber was bedeutet das für uns persönlich? Ich möchte gerne noch ein paar Dinge uns mit auf den Weg geben. Ein erstes, es gibt gesunde Babys. Ich hatte es vorhin angedeutet, aber wir dürfen eben bei all dem, was wir da gehört haben und was wir hier lesen, nicht vergessen, dass es auch Junggläubige gibt. Und sie brauchen dringend nichts anderes als geistliche Milch. Wir können sie mit Dingen überfordern, die viel zu viel sind und viel zu detailliert sind und viel zu schwierig sind für sie. Sie brauchen Milch. Und du stopfst deinem Neugeborenen auch nicht ein Schnitzel in den Mund, weil es das nicht verträgt. Sondern du gibst ihm entsprechend Muttermilch oder später vielleicht mal die Flasche oder was auch immer. Und so gibt es auch in der Gemeinde Jesu Junggläubige. Die brauchen das. Und sie vertragen auch gar nicht mehr. Hört, was Gott durch Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die ersten drei Verse. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und diese zentralen Grundlehren des Evangeliums, sie tun uns auch allen gut, egal wie lang wir schon gläubig sind. Wir sollten das nicht hinten anstellen oder verachten. Im Gegenteil, wir dürfen nie damit aufhören, diese Grundlagen immer wieder uns vor Augen zu führen. Wir dürfen nie damit aufhören, das Gesetz zu hören und zu bedenken, wie wir es auch heute Morgen getan haben. Dadurch werden wir von unserer Sünde überführt, zur Buße geleitet, zu Christus getrieben, dem einzigen Retter. Durch das Gesetz erfahren wir auch, was Gottes heiliger Wille für uns ist und welches Leben ihm gefällt und was nicht. Und so brauchen wir auch ständig die Predigt des Evangeliums. Er, der gerechte, heilige, sündlose Sohn Gottes, er ist an unserer Stelle zur Sünde geworden, um uns vom Fluch der Sünde zu erlösen. Allein im Glauben an ihn, an den Gekreuzigten, können wir vor Gott gerecht werden. Allein aus Gnade, nicht aus unserem Verdienst. Wir brauchen das. Wir brauchen das täglich, wenigstens wöchentlich in den Gottesdiensten. Deshalb feiern wir auch regelmäßig gemeinsam das Abendmahl, wo wir uns genau an diese grundwichtigsten Lehren des Evangeliums erinnern und uns vergewissern, dass Christus an meiner Stelle gestorben ist. Er seinen Leib gegeben hat, er sein Blut vergossen hat, dass ich durch seinen Tod erlöst sein darf. Und das ist gut und richtig. Das braucht jeder von uns, jeder Gläubige. Und solche, die gerade zum Glauben gefunden haben, die werden wahrscheinlich einige Zeit damit zubringen, diese Wahrheiten erst einmal zu entdecken und sich daran zu laden. Und das sollte sie aber weiter zum Wachstum und zunehmender Reife führen, dass sie dann eben zunehmend auch nach mehr vertragen als nur Milch. dass sie zunehmend auch noch mehr ergründen und forschen in Gottes Wort und es tiefer und eingängiger verstehen. Aber, und das ist ein zweites, wo ich uns hinweisen möchte, es gibt auch Wachstumshemmer, es gibt Hörbremsen. Und diese hindern uns manchmal so ein bisschen auf dem Weg des geistlichen Erwachsenwerdens. Wachstumshemmer und Hörbremsen. Ich möchte euch ein paar mit euch einfach mal so bedenken, Dinge, die uns da so hindern. Und da gibt es manche, die sind nicht grundsätzlich verkehrt. Und trotzdem bremsen sie uns. Es gibt manche Dinge, die sind sehr geistlich und schön. Und doch können sie uns auch daran etwas hindern, voranzukommen. Erinnert euch vielleicht, oder könnt euch, ja, die einen oder anderen erinnern sich vielleicht nicht, aber wer 1. Korinther Kapitel 7 vor Augen hat, wo Paulus über die Ehe spricht und über die Unverheirateten, dort sagt er, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete, in Kapitel 7, Vers 32 folgende, der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um der Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Lob, Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Also er sagt, wer so heiratet, der tut nichts Schlechtes, es ist gut. Es ist sogar sehr gut, Gott hat es so eingerichtet. Aber ihr könnt nicht mehr so viel Zeit aufbringen für den Herrn, weil ihr dann Zeit braucht für euren Ehepartner und euch um ihn Gedanken macht. Und dann sagt er am Ende in Vers 40, glückseliger aber ist sie aber, wenn sie so bleibt und eben unverheiratet bleibt, nach meiner Meinung. Denn ich denke, ich habe auch den Geist Gottes. Er sagt, bist du ein glücklicherer Mensch, wenn du unverheiratet bist. Du kannst dich ungeteilt dem Reich Gottes widmen, ungeteilt Gottes Wort studieren, ungeteilt deine Zeit für Gott verwenden. Nichtsdestotrotz ist es gut zu heiraten. Manche haben das vor, ist auch gut. Aber es nimmt uns eben ein Stück Energie, um auf Gott zu hören. Es kann eine Hörbremse sein, es kann ein Wachstumshemmer sein, das muss es nicht. Es gibt wunderbare Ehen in unserer Mitte. Es gibt herrliche Ehen, auch in wunderbare Vorbilder in Gottes Wort. Denkt nur mal an Priska und Aquila, die uns immer wieder mal so begegnen in der Apostelgeschichte. Und man freut sich so richtig, man denkt sich, man, die haben eine gute Ehe gehabt und die waren auch dabei, einen Apollos zu unterweisen. Ja, sie haben sich eingesetzt für das Reich Gottes und sie waren mit Paulus dabei. Und so sollte auch eine gute christliche Ehe sicherlich sich an ihnen ein großes Vorbild nehmen. Nur eben, Paulus weist uns darauf hin. Deshalb wollte ich euch das mitgeben. Und ich denke, ein weiteres Beispiel, das wird uns jetzt in der Bibel vielleicht nicht so ausgeführt, aber gerade an einem Muttertag wie heute möchte ich doch mal darüber auch reden. Es ist ja ein großer Segen Gottes, dass wir auch viele kleine Kinder in unserer Mitte haben. Kinder sind ein Geschenk Gottes, sie sind ein Ausdruck des Segens Gottes. Doch kosten sie uns wahnsinnig viel Kraft und Zeit. Ich weiß, wovon ich rede. Aber besonders die Mütter spüren das. Und wir dürfen ihnen heute auch vielleicht besonders Danke sagen. Der Tag ist gut angebracht dafür. Aber da gibt es zerrissene Nächte. Wie viel Zeit geht drauf am Wickeltisch? Anziehen, füttern, Kinderwagen schieben. Man weiß nicht so genau, was gerade wieder wehtut. Und all diese Dinge. Und da dauert es nicht lange. Da wird die eine oder andere Mutter auch müde. Es ist ganz normal. Wie soll es anders sein? Und die Zeiten, in denen sich die Mama einfach hinsetzen und ungestört ein gutes Buch lesen kann, die werden automatisch kürzer. Und dann kommt man am Sonntag zum Gottesdienst und freut sich vielleicht auch als Mutter drauf. Ach, schön, die Zeit der Gemeinschaft und man kann vielleicht noch das ein oder andere Lied mitsingen, dann geht's zur Predigt. Und es ist auch nicht einfach, immer zuzuhören. Und früher hat man vielleicht eifrig alles mitgeschrieben in den Predigten und naja, das eine oder andere Kind lässt es nicht so zu, dass die Mama dann sich hinsetzt und irgendwas mitschreibt. Oder überhaupt konzentriert der Predigt zuzuhören. Und ich winke jetzt mal den Müttern eins tiefer. Vielleicht hören sie es noch, ich hoffe. Es ist schwer. Da geht es an dem einen Sonntag vielleicht gut, am nächsten nicht. Und dann bekommt die Mama oder vielleicht auch der Papa, der gerne auch da mal mithelfen darf, dann auch mal nicht so viel mehr mit von dem, was gelehrt wird, was gepredigt wird, was an Gottes Wort weitergegeben wird. Und es kann so eine Hörbremse werden. Und man spürt es dann im Laufe der Zeit dann auch, dass man irgendwie merkt, ach, früher, da konnte ich so viel dazulernen und bin so rasch gewachsen. Und jetzt, ich habe meine lieben Kinder und es ist eine große Freude und ein Segen Gottes. Ich bin froh, wenn ich so geistlich überlebe und meine stille Zeit so halbwegs auf die Reihe bekomme. Nichts Sündhaftes, aber eine große Herausforderung. Andere erleben es vielleicht, dass sie in den Beruf extrem beansprucht werden. Da gibt es lange Arbeitszeiten, vielleicht sogar Schichtarbeit, zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen, raubender Kraft, bist müde, abgespannt. Da fällt es dir vielleicht auch schwer, morgens munter Gemeinschaft mit Gott zu haben, im Lesen seines Wortes, im Gebet, sondern du stehst auf in der Früh, du quälst dich aus deinem Bett und du bist eigentlich schon wieder müde und willst am liebsten wieder dahin zurück. Dann sitzt du am Sonntag in der Gemeinde, versuchst dich auf die Predigt zu konzentrieren, bist ausgepowert. Das fällt dir schwer. Beispiele von Situationen, an denen wir nicht einfach etwas ändern können, auch nicht ändern sollten. Ja, vielleicht kann man im Beruf an einer oder anderen Stelle doch Möglichkeiten finden, etwas zu ändern. Aber wenn du Kinder hast, hast du Kinder. Es ist ein Segen Gottes. Es ist deine Aufgabe, dich zu kümmern. So können diese Situationen auch leicht dennoch zu Wachstumshämmern werden, zu Hörbremsen werden. Wir wollen das mit ins Kalkül nehmen und uns nicht damit zufrieden geben, sondern dennoch auch bei all dieser, ja, bei diesen Herausforderungen, die das Leben uns mitgibt, darum ringen, offene Ohren zu haben auf das, was der Herr zu sagen hat. Und diese hoffentlich kleineren Wachstumsschritte dennoch mitnehmen, denn der Herr wird das segnen. Aber daneben gibt es auch eine Reihe an Wachstumshämmern und Hörbremsen, die wir nicht einfach so hinnehmen sollten, als, naja, so ist es eben. In Vers 11 in Hebräer 5, wo wir gerade sind, ist ja davon die Rede von Trägheit. Ihr seid träge geworden, ihr seid faul geworden zu hören. Und das kann man nicht einfach hinnehmen. Das Buch der Sprüche hat viel zu sagen über die Faulen. Ich habe nur mal zwei Sprüche rausgegriffen. Kapitel 13, Vers 4. Gierig ist die Seele des Faulen, doch ist nichts da. Aber die Seele des Fleißigen wird reich gesättigt. Kapitel 20, Vers 4. Wer im Winter pflügt, der Faule nicht. Sucht er zur Erntezeit, ist nichts da. Also Faulheit wird nicht entlohnt. Das heißt, sie wird entlohnt, aber nicht positiv. Ja? Wer faul ist, wird am Ende merken, da kommt nichts rum dabei. Wer faul ist zu hören, wird nicht wachsen, er wird verkümmern. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben eine ganze Menge Wachstumshämmer und Hörbremsen, über die wir mal nachdenken müssen. Und es sind wieder Dinge, und bitte, ich möchte das dringend betonen, an denen an sich nicht grundsätzlich etwas verkehrt oder sündhaft ist. Aber wenn sie dazu führen, dass unsere Ohren verstopft werden, dann sollte das nicht so bleiben. Und dann können diese Dinge, die an sich nicht sündig sind, uns zum Stolperstein und zur Falle und zur Sünde werden. Ich gebe euch mal eine Liste von Dingen, über die jeder nachdenken darf, ob sie ihn vielleicht hindern, ob sie ihn bremsen. Eben wie gesagt, Dinge, die nicht an sich sündig sind, die ihre Berechtigung haben, aber dennoch zum Hindernis werden können. Wie sieht es aus mit Fernsehkonsum? Radio hören, Sport, WhatsApp, E-Mails, Snapchat, sinnlose Romane, Hobbys, Videospiele, andere Spiele, Musik, Arbeit, Freundschaften, Telefonieren. Alles Dinge, die zu ihrer Zeit im rechten Maß ihre Berechtigung haben. Aber frag dich mal, wie viel Zeit am Tag, wie viel Zeit in der Woche verbringst du mit Gott in seinem Wort und im Gebet? Und wie viel Zeit wendest du auf für manche dieser anderen Dinge? Ich rede jetzt nicht von Arbeit, hatte ich es mitgenannt, die wir tun müssen, um zu leben, die unser Beruf sind, sondern eben so zusätzliche Dinge, die wir uns zu Hause auflasten. Ja? Also, dass ihr mich nicht falsch versteht. Natürlich müssen wir arbeiten gehen. Wir wollen nicht ins Kloster oder sowas. Aber manche sind dann so Workaholics, ja, die dann nur noch arbeiten und nichts anderes mehr machen. Das war eigentlich der Gedanke. Nicht, dass es jetzt irgendjemand den falschen Hals kriegt. Hast du noch Zeit, gute christliche Bücher zu lesen, die dich im Glauben und in der Nachfolge Christi voranbringen? Liest du überhaupt gute christliche Bücher? Liest du wenigstens deine Bibel regelmäßig? Und ich glaube, hier muss jeder immer wieder bei sich selbst prüfend nachforschen. Aber frag dich ruhig, wachse ich noch? Oder bin ich hörfaul geworden und gebe mich mit weniger zufrieden als nötig? Gibt es vielleicht Wachstumshemmer und Hörbremsen in meinem Leben, die ich daraus einfach verbannen kann, um so Zeit für Gott zu gewinnen? Zeit, die wertvoll ist? Wenn es möglich ist, dann tu das. Und hier möchte ich ganz besonders betonen, es gibt hier keine allgemeine Regel. Und ich hoffe, es ziehen sich nicht die Leute diesen Schuh an, die es eh gut machen, sondern die, die wirklich da mal aufräumen müssen in ihrem Leben. Eine Mama, die 3 kleine Kinder zu versorgen hat, findet wahrscheinlich nicht so leicht Zeit, noch gute, dicke Bücher zu lesen. Wahrscheinlich hat sie nicht Calvins Institut am Nachttisch liegen und liest jeden Tag 10 Seiten da drin. Auch wenn es gut ist, kann man empfehlen. Aber vielleicht kann sie sich doch Zeit nehmen. Vielleicht sind es nur 5 Minuten am Tag oder 10. Und sie findet in ihre Nische, in der sie auch etwas findet, das sie geistig nährt und voranbringt. Ein drittes, der Dienst des Wortes. Denn diese Verse geben uns als Pastoren, als Diener des Wortes Gottes eine hohe Aufgabe mit. Denn wir sind dafür verantwortlich, dass die Gemeinde geistlich genährt wird. Dass ihr genug geistliche Nahrung bekommt, um zu wachsen, um heranzureifen, um erwachsen zu werden. Dass es nicht dabei bleibt, dass wir euch jahrzehntelang nur die Flasche füttern, sondern auch die geistlich feste Speise geben, wie es eben passt und nötig ist. Dass wir euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Betet für uns, dass wir das in einer Weise tun, dass jeder Hörer die Nahrung empfängt, die ihn auch voranbringt und wachsen lässt. Das Richtige zur richtigen Zeit, die richtige Bewässerung, den richtigen Dünger, das richtige Licht, was immer gerade nötig ist, dass wir als Pastoren, als Älteste weise sind, euch das zu bringen, was ihr braucht, was wir als Gemeinde brauchen, um zu wachsen. Und da hat jeder vielleicht ein bisschen andere Bedürfnisse. Und es ist auch unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass in der Gemeinde eine neue Generation von Lehrern heranwächst. Und wie ihr wisst, wir tragen dieses Verlangen auf dem Herzen, auch wir als Älteste tun das. Denn die Ernte ist groß, sagt der Herr, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und sie werden aus der Gemeinde kommen, Arbeiter, Männer Gottes, die Gottes Wort in Vollmacht predigen, die der Gemeinde dienen und ihr vorangehen und sie nähren. Aufatmen, die zwei, die müssen sich kümmern. Vorsicht. Nicht nur wir Pastoren stehen in dieser Verantwortung, Gottes Wort zu lehren. Jeder Ehemann, jeder Vater hat die Verantwortung in seiner Familie, Gottes Wort zu lehren. Ihr seid dafür verantwortlich, dass eure Frauen und eure Kinder täglich die passende geistliche Nahrung bekommen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass eure Kinder von Kindheit an die heiligen Schriften kennen, die Kraft haben, sie weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 3, Vers 15. Ihr Familien, Väter und Ehemänner, es ist eure Verantwortung, dass bei euch zu Hause Gottes Wort gelehrt wird. Ihr seid verantwortlich, dass eure Kinder den Katechismus lernen und so eine klare Vorstellung von der biblischen Lehre verinnerlichen. Ihr seid verantwortlich, täglich Andacht mit eurer Familie zu haben, täglich die Familie zusammenzubringen unter Gottes Wort, täglich in der Familie Familiengottesdienst zu feiern. Wir haben uns das auch in unserem Bund versprochen. Und es ist ein hohes Anliegen, auch in unserer reformierten Tradition, dass die Familien als Familien gemeinsam Gott anbeten und die Väter die Verantwortung tragen, in den Familien Gottes Wort der Familie nahezubringen. Wir brauchen hier alle viel Ermutigung, viel Fürbitte. Es ist nicht immer leicht und es gibt so vieles, was uns davon abhalten will. Aber ohne den Dienst des Wortes gibt es auch nichts zu hören und es ist kein Wachstum möglich. Ich hoffe, dass ich in der zweiten Jahreshälfte irgendwo mal auch die Zeit finde, darüber mal auch wieder eine Lehrstunde zu machen, über diese Aufgabe, Familienandacht zu halten. Es ist eine hohe und wichtige Aufgabe, die wir als Ehemänner und Väter nachkommen sollen. Und ein viertes und letztes, ich habe es überschrieben, Erweckung. Ich glaube, es hilft uns am Schluss noch einmal, dass wir uns klar machen, worum es hier überhaupt geht. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat uns erlöst. Er hat uns zu neuem Leben wiedergeboren. Er liebt dich und er spricht zu dir in seinem Wort. Hörst du, was er dir zu sagen hat? Er hat dir sein Wort gegeben. Es ist sein Liebesbrief an dich. Ja, zugegeben, ist ein bisschen dick, aber es ist Jesu Liebesbrief an dich. Liebst du ihn? Saugst du jedes seiner Worte in dich auf? Weil du sagst, es ist dieses Wort meines geliebten Bräutigams. Er will mich nähren durch dieses Wort und ich höre genau, was er mir zu sagen hat. Lebst du von diesem Wort? Hast du einen unersättlichen Hunger nach diesem Wort? Mein Bräutigam, er hat mir geschrieben. Ich möchte es lesen. Ich möchte es verstehen. Er hat mir was zu sagen. Und gibst du denen, die Gott dir anvertraut hat, auch regelmäßig davon weiter? Hör, was der Herr der Gemeinde zu sagen hat. Hör, mein Kind, was Gott gesprochen hat in seinem Wort. Hör, meine liebe Frau, was der Herr redet. Oder bist du müde? Hörfaul geworden? Geht es dir vielleicht wie so einem alten Ehepaar, das jahrelang nebeneinander herlebt und sich schon lange nichts mehr zu sagen hat, die Liebe erkaltet? Die Beziehung existiert eigentlich nur noch, weil man sich ja eigentlich daran gewöhnt hat, dass sie existiert, so als Zweckbündnis, und dass man ja auch nicht einfach kündigen kann. Oder bist du verliebt in deinen Herrn? Nimmst jedes seiner Worte in dich auf und hast Verlangen und Hunger danach und suchst jede Minute Zeit für ihn, deinen Geliebten. Wie erlebst du dein Gebetsleben? Treffen sich hier zwei, die einander lieben? Wie erlebst du die persönliche Gemeinschaft mit Christus in seinem Wort? Wie gehst du zur Gemeinde, zum Gottesdienst? Kommst du hierher, weil, naja, man hat sich halt dran gewöhnt, ist halt so, jeden Sonntag. Ja. Oder kommst du hierher, weil du Hunger hast, Verlangen hast, zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt? Ich habe vorhin den Epheserbrief gelesen. Wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Wache auf! Wollen wir anfangen, für Erweckung zu beten? Erweckung bei uns selbst? Haben wir den Hunger nach mehr? Bin ich bereit, dafür alles zu geben, um ihn zu gewinnen? Bin ich bereit zur Veränderung in meinem Leben, um mehr Zeit für meinen geliebten Heiland zu finden, um ihm zuzuhören, um zu wachsen, um reif zu werden, erwachsen zu werden? Ist das mein Verlangen? Oder gebe ich mich damit zufrieden, dass ich eben hörfaul bin? So sollte es nicht sein. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Wer Ohren hat, der höre. Hörfaule verkümmern, verdorren, aber Hörende wachsen. Lasst uns den Herrn suchen. Lasst uns ihn anrufen. Lasst uns ihn darum bitten, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, nicht mit weniger, sondern dass er in uns diese Liebe zu ihm und zu seinem Wort aufs Neue entfacht und diesen Eifer, diesen brennenden Eifer nach ihm. Je nach unserer Lebenssituation. Der eine kann weniger, weil ihn so viel das im Leben eben aufgeladen ist. Aber andere können mehr. Und lasst uns nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem, was geht. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns, mich, erweckt, meine Ohren auftut, mein Herz auftut und es mit seinem Wort erfüllt. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Amen.